ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
In diesem Podcast geht es um die Mordspur eines Fernfahrers.
4 Frauen brutal vergewaltigt, 3 von ihnen getötet, erwürgt oder erstochen. Die Polizei hat nicht viel in der Hand, ein paar Hinweise und die Gewissheit, der Mann ist LKW-Fahrer.
Und den verfolgen wir dieses Mal in ARD Crime Time. Ich bin Felix Gebhardt und das sind die Ermittler, die dem Täter auf der Spur sind.
Wer macht so etwas? Was könnte das für ein Täter sein?
Ein völlig konträres Täterverhalten. Dieses hätte man mit keiner Datenbank zusammenführen können.
Gerade diese sexuelle Manipulation, das was also über die Tötung praktisch hinausgeht, das war der erste Hinweis darauf, das könnte jemand sein, der hat das nicht zum ersten Mal gemacht.
Das große Problem war, dass es ein anderes Bundesland war.
Es gab keinen einzigen verwertbaren DNA-Befund und wir fingen praktisch jetzt bei Null an.
Schön, dass Sie dabei sind bei einem Fall, der für die Ermittler herausfordernd ist, weil der Täter sich quer durch Deutschland bewegt. Wir sind in Kassel, in Moers, in Dillenburg, aber zunächst an einem Tatort in Nordrhein-Westfalen, in der Stadt Köln. Die Militärringstraße in Köln-Radertal. Hier warten Frauen am Straßenrand, Autos rollen langsam vorbei, Männer halten an. Wir sind an einem bekannten Treffpunkt, an dem Prostituierte auf ihre Kunden warten. Hier beginnt der Fall, den wir erzählen. Gemeinsam mit der Autorin Greta Rose, die hier zu Gast ist. Hallo Greta.
Hallo Felix, danke für die Einladung.
Ja, und du bist nicht alleine an der Recherche gewesen. Du hast auch mit deinem Kollegen Guido Holz zusammen recherchiert.
Genau, Guido macht das schon sehr lange. Er ist, glaube ich, schon seit Anfang an bei den Crime-Time-Fällen immer mal wieder dabei gewesen als Produzent und kennt natürlich viele Staatsanwälte und viele Ermittler. Und das hat uns auch bei dem Fall sehr geholfen, weil das ist eben auch immer so eine Frage, wer macht da mit, wer redet mit uns und wo kriegen wir unsere Fälle auch her. Und da hatte ich das Glück, dass ich mit ihm zusammenarbeiten konnte.
Und auch bei uns im Podcast war er schon zu Gast. Eure Filme zu diesem Fall hier sehen wir in der ARD-Mediathek, Mordspur eines Fernfahrers. Dorthin kommen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, über einen Link im Beschreibungstext in den Shownotes zu dieser Folge. Hier im Podcast ARD Crime Time besprechen wir aber auch alle Details, also Sie verpassen nichts, wenn Sie uns jetzt weiter zuhören. Greta, es ist Mitte November 2003. Wo genau sind wir hier denn bei diesem ersten Tatort?
Genau, also wir sind auch für unsere Recherche tatsächlich immer zu den Tatorten selbst gefahren, beziehungsweise auch für die Dreharbeiten, damit wir eben die Bilder dort einfangen können, möglichst authentisch. Und den Militärring muss man sich vorstellen als lange Straße, die quasi wie so ein Halbmond um Köln rumführt im Westen. Ganz bekannter Ort für Freier und Prostituierte, wo die sich eben getroffen haben. Wir hatten sogar dann auch so ein bisschen Footage noch, also noch Archivmaterial aus alten Beiträgen, wo man noch gesehen hat, wie damals dann sogar so Wohnwagen da standen, wo die Prostituierten da gewartet haben. Und heute kann man sich das so vorstellen, dass da die Autos wirklich sehr schnell auch durchfahren. Also da fährt man 60 bis 80 km/h und da gibt es kaum Möglichkeiten, rechts und links zu halten. Früher war das eben noch anders. Also da gab es kleine Parkbuchten rechts. Da gab es auch mal so eine Seitenstraße mit einem Parkplatz. Die gibt es zum Teil immer noch, aber von diesem Straßenstrich ist heute dann nicht mehr viel zu sehen.
Ist ja auch über 20 Jahre schon her nun.
Genau, also wir hatten dann eben auch Archivmaterial noch aus der Zeit. Da hat man auch gesehen, ganz schön, wie die da noch ihre Wohnwagen hingestellt hatten, die Frauen, die da gewartet hatten. Und ja, aber eben zu dem Zeitpunkt war das noch so und jetzt heute ist es eben einfach so eine sehr stark befahrene Straße in Köln.
Was passiert dann dort?
In Köln steht eben die Prostituierte Nicole U. gemeinsam mit einer Kollegin am Straßenrand. Die standen da wohl öfter auch gemeinsam zusammen. Also das war fast schon so eine freundschaftliche Beziehung der beiden. Und immer wenn dann eine irgendwie mit einem Freier mitgegangen ist, war dann auch die Abmachung, dass sie sich danach nochmal melden. Und so war es eben auch an dem Abend. Und kurze Zeit, nachdem beide da stehen, kommt eben dieser Freier auf sie zu, spricht sie an und sie geht dann mit ihm mit. Und wie immer ist dann eben die Abklärung, nachdem das vorbei ist, meldet sie sich nochmal. Genau, das kriegt die Kollegin aber nur so am Rande mit. Ja, das ist dann aber auch leider das letzte Mal, wo sie dann lebend gesehen wird.
Wo wird dann ihre Leiche gefunden?
Am nächsten Morgen findet eben ein Kunde auf einem Parkplatz von einem Baumarkt die Leiche von Nicole U. Die liegt dort zwischen so 2 Ausstellungshäuschen. Also man kennt das ja im Baumarkt. Da wird auf dem Parkplatz werden da so Gartenhäuschen ausgestellt und die stehen relativ eng beieinander. Und zwischen 2 von diesen Häuschen liegt eben die Leiche von Nicole. Und dieser Fundort ist bei Dormagen-Horrem. Das liegt ungefähr 30 Autominuten vom Straßenstrich entfernt. Und das ist eben alles an dieser Autobahn A57. Die Autobahn geht direkt von dem Militärring ab und führt dann eben an diesem Parkplatz vorbei. Das ist dann eine Ausfahrt. Und direkt an dieser Ausfahrt liegt eben dieser Baumarkt.
Lass uns mal noch mehr über das Opfer erzählen. Nicole U., wer ist sie und wie ist sie umgebracht worden?
Nicole U. ist eine 32 Jahre alte Frau, Mutter auch einer 6-jährigen Tochter damals und arbeitet eben dort als Prostituierte am Straßenstrich. Die wird dann auch sehr schnell identifiziert, weil wir hatten es ja eben schon mal angesprochen, die hat eben diese Kollegin auf dem Straßenstrich, die mit ihr diese Absprache hat, dass sobald jemand nicht zurückkommt, dass beziehungsweise sobald jemand mit einem Freier mitgeht, meldet sie sich dann direkt danach. Das ist aber nicht passiert. Daraufhin informiert diese Freundin, diese Kollegin auch sofort die Polizei. Das heißt, noch an diesem Morgen geht eine Vermisstenmeldung ein und dadurch kann man sie sofort identifizieren.
Wie schnell haben die Ermittler dann einen Mordverdacht?
Ja, relativ schnell. Also das liegt natürlich unter anderem an der Art und Weise, wie sie dort aufgefunden wird. Also sie hat da ganz eindeutige Würgemale am Hals. Also das erkennen die Ermittler dann meistens auch durch diese sogenannten Petechien. Also das sind so Einblutungen in der Haut und im Auge, die zeigen, dass eben diese Person erwürgt wird. Also das ist relativ schnell klar und die ist auch nur noch so halb bekleidet. Also dass das ein natürlicher Tod ist, das kommt natürlich nicht in Frage und daraufhin wird natürlich sofort die Mordkommission benachrichtigt.
Wer ist da zuständig?
Die Zuständigkeit fällt in dem Fall an die Mordkommission in Düsseldorf, weil man natürlich nicht sofort erkennt, dass es jetzt eine Person aus Köln ist. Also Dormagen liegt dann halt eher in dem Zuständigkeitsbereich. Also das ist im Laufe unseres Films oder im Laufe dieses Falls auch immer wieder Thema, wer diese Zuständigkeit hat. Und das werden wir noch sehen. Das spielt immer eine große Rolle, wer sich da zuständig fühlt. Es gibt in Deutschland eben diese Regelung. Normalerweise ist natürlich nicht immer der Tatort der Fundort. Und eigentlich gilt, dass die Polizeidienststelle, die zuständig ist, die quasi der, wo der Tatort ist. In dem Fall weiß man es nicht, deswegen muss quasi die Mordkommission am Fundort antreten und das in dem Fall Düsseldorf.
Das ist tatsächlich etwas sehr Kompliziertes, was diesen Fall auch bremst an vielen Stellen. Aber die Leitfrage, liebe Hörerinnen und Hörer, ist immer wieder in diesem Fall, was passierte in dieser Nacht? Die Ermittler erzählen uns, wie sie vorgegangen sind bei dieser Frage. Der Oberstaatsanwalt Frank Späth.
Die Leiche war zum Teil unbekleidet und der Täter hatte dann Gegenstände, persönliche Gegenstände des Opfers auch in der Nähe des Gartenmütchen verteilt. Die Obduktion hat ergeben, dass sie erdrosselt wurde und dann hat man auch festgestellt, dass sie dann postmortal eben auch vergewaltigt wurde.
Das bedeutet, erst nach ihrem Tod wurde Nicole sexuell missbraucht. Das stellen die Rechtsmediziner fest. Währenddessen untersuchen Kriminaltechniker vom Landeskriminalamt Düsseldorf Spuren vom Tatort. Auf der Suche nach dem Täter ist auch Dr. Harald Schneider.
Das Opfer ist wohl entkleidet worden, also hat man natürlich gezielt an den Kleidungsstücken gesucht und an einer Socke halt ein männliches DNA-Profil gefunden. Unglücklicherweise als Mischspur. Das heißt, dieses männliche Spurenmaterial war mit dem Material der Geschädigten vermischt. Den männlichen Anteil daraus zu rechnen, sodass man mit dem einen Direktvergleich mit tatverdächtigen Personen, mit legalen Spurenlegern machen kann, das war damals sehr schwierig für uns. Wir haben jetzt hier ein Spurenprofil, das ist für die DNA-Analysedatei ungeeignet und wir haben keinen konkreten Tatverdacht. Also wir haben nichts, mit dem wir diese Spur abgleichen können.
Das müssen wir jetzt nochmal genauer beleuchten, was Harald Schneider da gesagt hat. Diese Spur, die ist da, aber eben als Mischspur, also gemischt mit Nicoles DNA. Warum kann man das nicht voneinander trennen?
Ja, das ist eben gerade zu dem Zeitpunkt, muss man sich ja vorstellen, wir sind jetzt hier im Jahr 2003. Das heißt, die DNA-Analyse ist sowieso noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich glaube, es gibt zu dem Zeitpunkt noch nicht mal 10 Jahre lang überhaupt so eine Datenbank, wo das alles eingespeist wurde. Und dazu kommt natürlich, dass man, wenn man DNA-Spuren von 2 Personen hat, nicht ganz konkret sagen kann, von wem jetzt welcher Anteil dieser Merkmale, die in dieser DNA zu finden sind, überhaupt stammt. Diese sogenannten Merkmalsysteme, die da analysiert werden können eben nur zum Teil differenziert werden, aber das reicht eben nicht, um in so eine bundesweite Datenbank auch eingespeist werden zu können. Da gibt es einfach dann zu viele falsche Treffer einfach.
Jetzt habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es da einen Fortschritt gegeben hat. Gibt es mittlerweile bessere Analysemöglichkeiten?
Also soweit uns das gesagt wurde von Herrn Schneider, gibt es da natürlich jetzt schon weitaus bessere Methoden. Es ist aber trotzdem noch immer so, dass Mischspuren ein Problem darstellen. Also das ist immer noch eine Schwierigkeit, die es gibt. Und da könnte jetzt in Zukunft wohl die künstliche Intelligenz so ein bisschen für Fortschritt sorgen. Also da gibt es viele neue Ansätze auf jeden Fall. Und da hoffen die jetzt sehr drauf, dass das nochmal einen größeren Schritt weiterbringt. Ja.
Zu damaliger Zeit hoffen die Ermittler aber auf Hinweise von Nicoles Kollegin, die du gerade auch schon angesprochen hast, die sie ja zuletzt gesehen hat am Militärring. Ist sie die einzige Zeugin?
Genau, also man muss sich das ja so vorstellen, die stehen da jetzt nicht irgendwie in großen Gruppen da, sondern das sind immer mal wieder Prostituierte, die da stehen und die standen eben da zu zweit. Das war eigentlich schon fast ein Glücksfall, dass da überhaupt eine Zeugin gab und das war eben genau der Grund, dass die so ein bisschen aufeinander aufgepasst haben und die sagt dann auch gleich bei der Polizei aus, dass sie gesehen hat, dass Nicole eben in einen LKW steigt, also das wird natürlich noch sehr wichtig bei uns im Fall werden. Und das ist auch der erste Anhaltspunkt, dass es eben um einen LKW-Fahrer sich eventuell handelt. Sie kann, soweit wir wissen, sogar sagen, dass der eventuell blau ist. Aber nachts sind alle Katzen grau, sag ich mal. Deswegen, genau. Und sie weiß aber allerdings natürlich nicht das Nummernschild oder das Modell, hat da keine näheren Anhaltspunkte, weiß aber zumindest, wie gesagt, dass sie da dort eingestiegen ist. Und ja, es kommen natürlich aber in dem Fall unglaublich viele Leute in Betracht, also unglaublich viele Täter in Betracht, die, also abgesehen davon, dass man natürlich nicht weiß, ob er dann eventuell auch der Täter ist, aber man geht natürlich davon aus. Aber dadurch, dass es da keinerlei persönlichen Bezug gibt, das ist natürlich immer sehr wichtig bei solchen Ermittlungen. Man geht ja immer sofort erstmal davon aus, dass es da irgendeine Beziehung zwischen Opfer und Täter gibt. In dem Fall kann man das natürlich nicht und das macht die Ermittlungen unglaublich schwierig.
Wie lange haben die Ermittler dann noch an diesem Fall gesessen? Also wie lange haben sie noch gerätselt, wie sie da vorankommen, um den Täter zu finden?
So ganz konkret wissen wir nicht, wie lange die Ermittlungen liefen. Im Grunde ist es so, dass eine Ermittlung nie ganz aufgelöst wird, wenn ein Fall nicht geklärt wird. Also der wird nie richtig zu den Akten gelegt. Aber irgendwann löst sich eben diese Sonderkommission dann auf, weil das einfach die Manpower quasi nicht hergibt. Und in dem Fall war das dann so, weil es einfach absolut keine Anhaltspunkte mehr gab.
Ein Jahr später, nach dem Mord an Nicole U., ist die Tat in Köln nicht vergessen. Auf dem Straßenstrich sind Frauen seitdem in ständiger Alarmbereitschaft und sie haben Angst, dass sich so eine Tat wiederholen könnte. Die 25-jährige Prostituierte Asta J. steht trotzdem am Militärring und wartet auf ihre Freier. An diesem Herbstabend. Wir sind jetzt am 19. Oktober 2004. Greta, was passiert da genau?
Also eine ähnliche Situation. In dem Fall steht Asta J. eben auch da relativ nah an dem gleich, also relativ nah an dem Ort, wo auch Nicole U. stand. Also das sind wirklich nur noch ein paar hundert Meter. Und wartet eben wieder auf Freier. Ein LKW-Fahrer, der aber an einem Parkplatz hält, kommt auf sie zu, spricht sie dort an. Sie läuft dann mit ihm zurück zum LKW und dort attackiert er sie wohl sofort.
Das heißt, das ist auch nicht so wirklich zu sehen von dieser mutmaßlich stark befahrenen Straße, weil das nicht direkt daran passiert.
Richtig, also man muss sich ja vorstellen, so ein LKW kann man jetzt auch nicht einfach mal so am Straßenrand parken, gerade an so einer schwer befahrenen Straße. Also da gab es tatsächlich schon so eine Art Seitenstraße, wo dann so ein kleinerer Parkplatz war und da hat er sich da wohl hingestellt gehabt und ist dann zu Fuß auf sie zugegangen und sie hat sie dort angesprochen und sie ist dann eben mit ihm da auf diesen sehr dunklen Parkplatz gegangen.
Genau. Kann sie sich wehren?
Also Asta wehrt sich enorm und schafft das irgendwie, also wirklich, das ist so ein bisschen auch, kann man sich kaum vorstellen, wenn man sich mal so eine LKW-Fahrerkabine angeguckt hat, wie sie das schafft, aber schafft es irgendwie mit den Füßen tatsächlich diese Tür aufzustemmen und springt dann aus dem Wagen raus. Der Täter schafft es aber sofort wieder hinterher zu springen und sie zu überwältigen, stößt sie dann zu Boden und wirkt sie dann, bis sie ohnmächtig wird. Genau.
Und das Interessante ist dann an dieser Stelle, dass ein Polizeistreifenwagen vorbeifährt. Das heißt hier die Möglichkeit, dass die Polizei dann dazwischen geht?
Genau, also das ist tatsächlich in dem Fall einer von diesen sehr unglücklichen Zufällen. Das werden wir später jetzt auch nochmal miterleben, weil es einfach wirklich auch viele weitere Dinge verhindert hätte wahrscheinlich. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass dieser Parkplatz war eben sehr dunkel und beide lagen dann, das muss man sich so vorstellen, rechts oder links neben dem Fahrzeug, je nachdem, wo es dann stand. Und die Polizeistreife fuhr quasi an der anderen Seite vorbei und beide lagen so flach auf dem Boden, dass sie das nicht gesehen hätten und dass da überhaupt eine Polizeistreife in dem Moment vorbeigefahren ist, das hat man dann erst später sogar rausgefunden, aber das können wir dann vielleicht an der Stelle.
Und Täter und Opfer haben das aber bemerkt, können wir das soweit schon sagen?
Genau, also der Täter sieht das auf jeden Fall, dass da eine Polizeistreife vorbeifährt. Er kann sich da sehr gut irgendwie verstecken, indem er da einfach auf dem Boden liegen bleibt und er wartet da einfach skrupellos ab, bis die Polizei wieder wegfährt und hebt sie dann diese wirklich hohe Tür wieder hoch und setzt sie wieder in den LKW rein und genau, fährt dann mit ihr weiter.
Und wie es dann weitergeht, diese Spur, können wir auch weiterverfolgen in der ARD-Mediathek. Da gibt es eine Deutschlandkarte, die Sie sehen können, liebe Hörerinnen und Hörer. Fokus auf NRW. Der Täter fährt von Köln über die A57 bis nach Moers. Das ist etwa eine Stunde Fahrt vom Militärring. Wie geht es dann dort weiter?
Zunächst muss man noch mal sagen, dass während dieser Fahrt Aster J. tatsächlich schon wieder zu sich kommt. Also er hat sie ja nur bewusstlos gewürgt, in Anführungsstrichen. Und in der Zeit, wo sie dann wieder zu sich kommt, versucht sie auch auf den Täter einzureden. Aber der ist da total stoisch, fährt einfach weiter und redet, also antwortet ihr nicht. Die fahren dann, wie gesagt, diese A57 bis nach Moers. Wer jetzt aufgepasst hat, weiß, das ist dieselbe Autobahn, die auch zu dem Baumarktparkplatz geführt hat vom Militärring aus. Aber das ist noch ein ganzes Stück weiter. Und dort hält der LKW in einem Industriegebiet in so einem Wendehammer. Also das ist total abgelegen. Auch da waren wir zum Film. Der ist heute, wurde da ein neues Gebäude gebaut. Das heißt, da konnten wir jetzt nichts mehr sehen. Aber da gibt es immer noch einen kleinen Wendehammer direkt an der Autobahn. Also es ist nicht weit weg von der Autobahn. Und dort vergewaltigt er eben seinen Opfer, was ja leider zu dem Zeitpunkt auch das alles mitbekommt und so ein bisschen auch mit sich machen lässt, um einfach zu überleben. Ja.
Und das, obwohl sie ja auch versucht hat, auf ihn einzureden. Aber er lässt sich davon nicht abhalten.
Genau, also Aster J. ist da meiner Meinung nach unglaublich mutig gewesen. Sie versucht eben alles auch, um ihr Leben zu retten in der Situation und hat sich auch wohl zum Teil so ein bisschen auf die Gespräche eingelassen und hat den Eindruck erweckt, also das haben uns die Ermittler dann auch gesagt, dass er sie vielleicht sogar gehen lassen würde. Aber nachdem das dann alles vorbei ist, lockt er sie dann irgendwie aus einem unter einem Vorwand aus dem LKW. Also ich glaube, er sagt, er muss da irgendwas reparieren und sie steigt dann sogar mit ihm auch noch aus und so. Und in dem Moment dreht er sich um und versetzt ihr eben mit einem Messer einen Herzstich. Also das direkt in den Brustkorb.
Kann sie diese Stichverletzung, die sie erlitten hat in der Brust, kann sie das überleben?
Im Grunde ist das schon, also wirklich direkt mit der Klinge ins Herz gerutscht. Also sie steht, also was ich total beeindruckend dann auch bei der Recherche fand, ist, sie steht dann tatsächlich direkt noch da mit diesem Messer im Brustkorb und redet trotzdem weiter mit ihm, versucht ihn irgendwie noch davon abzuhalten, nochmal zuzustechen. Also das hat uns schon auch bei der Recherche nachträglich beeindruckt, dass die da weiter versucht hat, auf ihren Peiniger da einzureden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen hier bei ARD Crime Time auch immer die kriminalistischen Details hören. Und ihr habt den Chirurgen gesprochen, der damals die Notoperation übernommen hat. Was hat er beschrieben, wie dieser Stich gewesen ist?
Sie schafft es dann tatsächlich dadurch, dass sie mit ihm redet, sich da auch aus der Situation, zu befreien. Also er sticht auf jeden Fall nicht nochmal zu, fährt dann weg. Und sie liegt da und robbt sich da irgendwie mit letzter Kraft noch durch so ein Maisfeld bis zur Autobahn und da entdeckt sie dann tatsächlich eine Autofahrerin, also um nochmal einfach zu erzählen, wie sie da auch aus der Situation rauskommt. Wir haben dann das Glück gehabt, dass wir dann aus der Perspektive des Chirurgen einfach nochmal erlebt haben, wie sie dort eingeliefert wird mit dieser schweren Herzverletzung und auch nach 20 Jahren ist ihm das noch so unglaublich im Gedächtnis geblieben, weil es war wirklich seiner Meinung nach so eine lebensbedrohliche Verletzung, die eigentlich kaum jemand überlebt hätte.
Aber sie stirbt nicht daran, also sie überlebt.
Genau, also sie wird dann noch in der Nacht notoperiert. Sie hat da wohl relativ groß großes Glück, weil dieser Stich direkt an der Milz vorbeigeht. Also das hätte wahrscheinlich dann dazu geführt, dass sie da verblutet wäre sofort. Genau, und sie schafft es aber.
Das ist ja insofern auch ein glücklicher Fall für die Ermittler, weil nun ein Opfer ist, das überlebt hat. Das heißt, es kann den Täter beschreiben.
Asta ist tatsächlich sogar direkt am Morgen nach der Operation wieder ansprechbar. Also auch das ist natürlich nicht selbstverständlich, wenn man so eine schwere Herzoperation hat. Aber sie will dann sofort auch aussagen. Sie spricht nur gebrochen Deutsch, deswegen kommen dann sofort Übersetzer und kriminalpolizeiliche Interviewer und befragen sie.
Das heißt, es gibt richtige Experten bei der Kripo, die auf Interviews gebrieft sind?
Genau, also soweit ich weiß, das vor allem bei Sexualstraftaten, das gibt es aber auch bei Kindesmissbrauch zum Beispiel, damit die Betroffenen da nicht nochmal aussagen müssen vor Gericht. Also da gibt es ganz spezielle Personen, die dann vorbeikommen, und in dem Fall war es jetzt auch diese Sprachbarriere, die eben der Grund war, warum diese Interviewer da waren.
Oberstaatsanwalt Frank Späth fasst die Aussage des Opfers, der damals 25 Jahre alten Asta, zusammen.
Wie dramatisch die Situation bei der Tat war, ergibt sich aus der Kommunikation zwischen dem Opfer und dem Täter. Die Zeugin hat relativ dramatisch geschildert, wie die Kommunikation abgelaufen ist. Sie hat gesagt, er hat nur gesagt, zieh dich aus. Er war sehr grob. Er hat an den Händen gezogen, an den Haaren gezogen. Das war lebensbedrohlich und die Zeugin hat Todesangst gehabt. Und das ist auch durch diese Aussagen immer wieder deutlich geworden, wie grob und ich-bezogen der Täter in dieser Situation reagiert und gehandelt hat.
Was können die Ermittler mit dieser Aussage nun anfangen? Also welches Bild ergibt sich dadurch vom Täter?
Wir haben auch mit einer Psychologin gesprochen und nach ihrer Einschätzung ist die Aussage auf jeden Fall sehr viel wert. Natürlich auch für die Ermittler. Zum einen kann sie natürlich sofort den Täter beschreiben. Also sie hat ja sehr viel Zeit mit ihm auch verbracht dann dementsprechend und konnte sich ihn genau angucken. Zum anderen zeigt das auch natürlich diese unglaubliche Bereitschaft zur Tatausführung. Das haben wir ja vorhin schon mal gehabt mit der Polizeiwache, beziehungsweise diese Polizeistreife, die dort vorbeifährt. Und er ist einfach so skrupellos. Also er hatte da nicht irgendwie sofort den Reflex wegzurennen oder so, sondern er hat da ausgeharrt, hat da gewartet, bis sie wieder weg sind und hat sie dann wieder in den LKW reingebracht. Also diese ganze Aussage, die Asta da gibt, erzählt schon sehr viel über auch den Charakter vom Täter.
Und was sagt es aus, dass sie hat gegengehalten, also sie hat versucht, auf ihn einzureden, dass er da trotzdem nicht eingelenkt hat?
Genau, also sie sagt ganz konkret ja in dem Fall, schau mal, was hätte deine Mutter da irgendwie für ein Bild von dir? Wäre sie da nicht enttäuscht? Also das muss wohl schon was mit ihm gemacht haben. Also das ist so zumindest die Einschätzung von der Psychologin.
Nun ist Asta J. bereits die zweite Frau, die in Köln von einem LKW-Fahrer angegriffen wird. Zwischen diesem und dem ersten Fall, dem Mord an Nicole U., liegt etwa ein Jahr. Und im Fall Nicole U. fehlt immer noch jede Spur. Handelt es sich denn um denselben Täter? Und könnte Astas Aussage entscheidend für die Aufklärung beider Taten sein?
Genau, also was natürlich jetzt unglaublich entscheidend ist, auch für die Aufklärung von dem Fall, ist, dass Asta eben diese Beschreibung vom Täter geben kann. Also wir haben natürlich jetzt das Glück, dadurch, dass es schon diese Idee gibt, es könnte jetzt ein und derselbe Täter sein, könnte man natürlich mit einem Phantombild jetzt sogar beide Fälle eventuell aufklären. Dieses Phantombild, das sie da zeichnen lässt, das ist auch tatsächlich sehr, sehr detailliert. Also sie kann da sehr viel zu sagen. Und das war bei unserem Fall jetzt auch so, dass das so nah am Täter, aber das werden wir noch später hören, aber das war tatsächlich so nah am Täter, dass wir es sogar verpixeln mussten, damit wir eben diese Persönlichkeitsrechte auch bewahren.
Aber wir können das Bild natürlich genauer beschreiben hier im Podcast. Und natürlich stellt sich nun die Frage, wird jemand dieses Gesicht wiedererkennen? Oberstaatsanwalt Frank Späth erklärt, welche Erinnerungen das Opfer an den Täter hatte.
Sie konnte ihn als südländischen Typ beschreiben, als Raucher. Und das Wichtigste auch, sie hatte markante Narben im Bauchbereich festgestellt. Aufgrund der Angaben der Zeugin ist es tatsächlich gelungen, ein Phantombild zu erstellen, das sehr detailgetreu war und konnte dann auch in die Fahndung gestellt werden. Die Mordkommission hat begrenzt auf den Raum Köln die Öffentlichkeit gebeten, Hinweise zu geben. Die blieben erfolglos. weil der Täter sich nicht in diesem Gebiet aufgehalten hat. So, dass die Polizei ja sich inspirieren lassen musste und ungewöhnliche Ermittlungsmaßnahmen fahren musste.
Bedeutet, die Ermittler konzentrieren sich nun auf den LKW, den das Opfer beschreiben konnte. Die Vermutung ist nun, der Täter ist LKW-Fahrer und deshalb filmt die Polizei die Autobahnen rund um Köln, wertet diese Filmaufnahmen aus auf der Suche nach einem kleinen Fähnchen, das innen an der Windschutzscheibe eines LKW angebracht ist.
Aufgrund der Zeugenaussage der Asta, die das Führerhaus relativ deutlich beschreiben konnte, gab es vielversprechende Anhaltspunkte. Das Fahrzeug war im Country-Stil ausgestattet und hat einen London-Wimpel, einen sehr markanten Wimpel, in der Frontscheibe des Führerhauses gehabt. Da jetzt bekannt war, dass der Täter öfter im Raum Köln unterwegs war, hat sich's angeboten, dass die Zufahrtsstrecken überwacht werden mit Kameras, um dann eben möglicherweise Anhaltspunkte zu finden, zum Beispiel einen LKW, der diesen ominösen Wimpel im Fenster hat, sodass man diesen Hoffnungsschimmer hatte, durch die Überwachung da zum Ergebnis zu kommen.
Man kann das in den Filmen in der ARD-Mediathek auch sehen, wie da die Kameras auf Autobahnbrücken aufgestellt werden. Aber jetzt fragt man sich vielleicht schon, inwiefern ist das rechtlich erlaubt, solche Aufnahmen zu machen und dann auszuwerten?
Rechtlich gesehen darf man bei Mordfällen relativ weitreichend ermitteln. Dazu gehört eben auch, diese Kameras an den Autobahnen aufzustellen, wenn es eben konkrete Spuren und Hinweise gibt, wonach gesucht wird. Also da in dem Fall war es ja eben dieser markante Wimpel, der da im Führerhaus ausgehängt war. Und aber die müssen natürlich verhältnismäßig sein. In Deutschland gibt es eben einen sehr, sehr strengen Datenschutz, auch damit man nicht einfach jeden filmt, der da vorbeifährt. Und aber eben in dem Fall ist dann durch so eine richterliche Anordnung, darf man das dann schon mal zumindest eine Zeit lang machen. Und das ist ja auch nicht permanent gemacht worden. So muss man sich ja auch mal vorstellen, wie viele hunderte von Stunden Material man sich danach noch angucken muss. Also das sprengt dann auch meistens so ein bisschen den Rahmen.
Mhm. Was kommt denn dabei raus? Also bei diesem enormen Aufwand, gibt es da eine heiße Spur?
Nee, leider nicht. Also die gehen da wirklich sehr weite Wege. Also die schreiben Speditionen an, werten diese Tachoscheiben auch aus. Also da steht ja auch immer, wo man wann angehalten hat und so. Also die betreiben da einen unglaublichen Aufwand in Köln. Aber es ist einfach, das muss man sich mal vorstellen, bei irgendwie über einer 500.000 LKW-Fahrern in Deutschland gibt es da einfach keine Chance, dass die den finden.
Also großer Aufwand, aber kein Erfolg, keine Spur zum Täter dadurch. Deshalb schauen sich die Ermittler nun die Kleidung genauer an, die das Opfer getragen hat. Und was dabei herauskommt, erklärt uns der DNA-Experte Harald Schneider.
In dem Fall hat man natürlich dann auch eine Spurenauswertung gemacht. Und da hat man dann gezielt auch DNA-Spuren von dem unbekannten Täter finden können, die dann wiederum für die DNA-Analysedatei geeignet war. Man hat dann in Nordrhein-Westfalen das Profil schon in die Datenbank eingestellt, hat dann aber gemerkt, dass der erste Fall mit dem zweiten Fall auch mit übereinstimmt. Die Spur war ja nicht in der Datenbank, also das haben die intern gesehen, obwohl es verschiedene Dienststellen waren, aber beide Fälle sind beim LKA in Düsseldorf untersucht worden und dort konnte man sehen, dass es einen Zusammenhang zu den beiden Fällen gibt.
Und auch das klingt jetzt wieder nach einem Glücksfall, dass es hier so einen Treffer gegeben hat. Wo ist denn da eigentlich die Schwierigkeit?
Wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen. Im ersten Fall hatten wir eben nur eine sogenannte Mischspur, das heißt keine vollständige DNA-Spur vom Täter. Im zweiten Fall gibt es die jetzt. Also die ist nicht vermischt. Man kann sie eindeutig identifizieren und eben diese Merkmalsysteme, von denen wir vorhin gesprochen haben, raus analysieren sozusagen. In Deutschland ist es so, man braucht 16 von diesen DNA-Sequenzen oder Merkmalsystemen, um eine eindeutige Identifizierung möglich zu machen. Und ich sag mal so, im ersten sind es dann vielleicht 3 gewesen oder so. Das heißt, man konnte das noch nicht so ganz analysieren. Und jetzt ist eben das Glück, dass man aber diese Mischspur im selben Labor untersucht hat, nämlich im LKA in Düsseldorf, wie im zweiten Fall. Das heißt, die haben das da noch intern gespeichert gehabt, diese Sequenzen aus dem ersten Fall. Sehen jetzt im zweiten Fall, gibt es ja sowieso diese Parallele, also gehen ja schon davon aus, dass es eben diese Zusammenhänge zwischen den beiden Fällen gibt. Und jetzt merkt man eben, ah, okay, beim Abgleich des nur Nur, obwohl es nur so ein paar Fragmente in dieser DNA sind, passen die eindeutig zu diesem zweiten Fall. Und genau, also es war auf jeden Fall Glück, dass beides da in Düsseldorf untersucht wurde. Und da es eben schon diesen Anfangsverdacht gab, hat es das jetzt nochmal bestätigt.
Kann man denn daraus jetzt sagen, wir können auch den Täter identifizieren?
Leider nein. Das ist ja leider immer so ein bisschen das Problem bei DNA-Spuren. Wir haben sie ja alle sozusagen. Also man könnte jetzt auch von uns eine DNA-Spur finden. Im Endeffekt sind wir aber natürlich nirgendwo registriert. Das heißt, wenn wir nicht namentlich mit dieser DNA-Spur in Verbindung gebracht werden, dann könnte sich das auch immer noch um jeden handeln. Deswegen bleibt das auch hier leider ein Cold Case.
Wer ist der Mann, der Frauen brutal angreift und missbraucht? Eine Frau ist tot, eine weitere Frau überlebt, schwer verletzt. Die Fälle von 2003 und 2004 sind ungelöst. Und es geht weiter. 2005, am 1. November, in einem Waldstück bei Siegen wird eine Frauenleiche gefunden. Für die Polizei deutet vieles darauf hin, dass das Opfer durch massive Gewaltanwendung getötet worden ist. Der Bereich wird systematisch abgesucht, um alle Spuren zu sichern. Kriminalhauptkommissar Michael Michel erinnert sich daran.
Das war ja erstmal auch für die Siegener eine unbekannte Tote, die dort im Wald lag, sodass erstmal festgestellt werden musste, wo kann denn diese, weil keine Ausweispapiere beim Leichnam gefunden wurden, wo kann die denn herkommen?
Der Fundort ist Eisern. Das ist ein Stadtteil von Siegen in NRW und das liegt so im Länderdreieck Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen. Die Kriminalpolizei in Nordrhein-Westfalen hat die Ermittlungen übernommen, aber um die Identität der Frau zu klären, informiert sie auch die Polizeidienststellen der angrenzenden Bundesländer. Können die anderen Ermittler helfen?
Tatsächlich gibt es im benachbarten Dillenburg, also das ist nicht weit entfernt, das liegt in Hessen, eine Vermisstenmeldung einer 31-Jährigen. Und die kann sofort mit dem Opfer in Verbindung gebracht werden. Also da geht es ja meistens darum, welche Kleidung hat das Opfer getragen, wie sah das Opfer aus. Und da weiß man relativ schnell, dass es dann Anita B. ist, die seit rund einer Woche vermisst wird. Also die ist seit dem 24. Oktober vermisst worden und lebt normalerweise mit ihrem Bruder und ihrer Schwester in einem Mehrfamilienhaus in Dillenburg und ist eben nach einem Spaziergang abends nicht mehr nach Hause gekommen.
Was versuchen dann ihre Mitbewohner, also ihre Schwester und der Bruder, dann zu unternehmen?
Die Geschwister versuchen, sie daraufhin natürlich auf dem Handy zu erreichen. Deswegen gibt es da schon eine Akte, weil statt Aneta sich eben ein fremder Mann am Telefon zurückmeldet, der legt dann auch sofort wieder auf. Aber das ist natürlich höchst verdächtig, vor allem, weil die Geschwister nicht davon ausgehen, also beziehungsweise davon ausgegangen sind, dass sie sofort wieder zurückkommt, nachdem sie da abends noch mal kurz weggehen wollte und halt eben nicht wiederkam. Und das sah ihr wohl auch nicht ähnlich. Deswegen gab es da schon von vornherein eine große Verunsicherung, was da passiert sein könnte. Man kann natürlich noch dazu sagen, dieser Telefonanruf, da versuchen die Polizisten, die da direkt ermittelt haben, natürlich sofort auch dieses Handy zu orten, aber da kommen die nicht weiter. Also dieser Vermisstenfall wird tatsächlich schon ein paar Tage untersucht, bevor sie dann eben gefunden wird. Und jetzt ist eben die Gewissheit, dass sie wirklich gestorben ist und ein Mordfall statt eine Vermisstensache gibt.
Nach dem Fund der Leiche von Aneta wird auch eine SOKO gegründet unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Michael Michel im hessischen Dillenburg.
Das war die erste Sonderkommission, die ich geleitet habe. In dem Fall war das natürlich dann auch logistisch und administrativ eine Neuigkeit für mich. Das große Problem war, dass alles im nordrhein-westfälischen Zuständigkeitsbereich abgewickelt worden ist, sodass wir weder den Leichenfundort zur Zeit des Auffindens der Leiche sehen konnten, noch an der Obduktion teilgenommen haben oder irgendwelche Spuren untersuchen konnten.
Der Ermittler erinnert sich an diesen wichtigen Fall in seiner Laufbahn. Dieser Fall liegt bei den Mordermittlern in Hessen, in Dillenburg, wo die Tote gewohnt hat. Aber ermittelt wurde ja bereits in Nordrhein-Westfalen, wo die Leiche gefunden wurde. Wie läuft da die Zusammenarbeit zwischen den beiden Dienststellen?
Genau, also das ist eben das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass in diesem Fall immer wieder ein Problem darstellt, dass eben mehrere Dienststellen beteiligt sind. Im Grunde wurde uns immer zugesichert von den Ermittlern, dass die Zusammenarbeit gut läuft. läuft. Trotzdem muss man natürlich sagen, das hat jetzt Michael Michel ja auch schon angesprochen, dass es was ganz anderes ist, wenn man als erstermittelnde Dienststelle dort am Fundort ist, wenn man, er hat es so erklärt, ne? Also man ist da, man sieht, man riecht sogar auch Sachen, die man vielleicht sonst nicht gerochen hätte und so. Also man hat einfach einen ganz anderen Zugriff auf den Fundort, auf die Obduktion, und all das wurde eben in Nordrhein-Westfalen schon gemacht. Das heißt, es war nicht in deren Hand, wo das alles zusammenläuft, beziehungsweise an welche Labore das gegeben wird und so weiter. Und die Dienststelle in Dillenburg musste jetzt eben die ganzen Akten anfordern, sich das alles von den Kollegen sozusagen durchlesen und eben auch so ein bisschen drauf verlassen, dass das, was dort gemacht wurde, auch im oder ähnlich gewesen wäre wie das, was sie selbst gemacht hätten, und das ist eben einfach ein Problem, genau.
Also bleiben wir mal jetzt beim Fall von Aneta, die am 24. Oktober verschwunden ist. Am 1. November wurde ihre Leiche gefunden. Wichtige Beweise sind mögliche DNA- oder Faserspuren an der Kleidung des Opfers. Die hessische Kriminalpolizei verschafft sich einen Überblick über die bisherigen Ermittlungen in NRW. Soko-Leiter Michael Michel.
Diese Spuren, die in Nordrhein-Westfalen untersucht worden sind, sind nicht im GMI, also im Gerichtsmedizinischen Institut, untersucht worden, sondern bei einem privatwirtschaftlichen Institut für Blutgruppenforschung, die eigentlich von ihrer Hauptaufgabe sich mit Vaterschaftstests beschäftigen. Von daher war das, ich sag's mal vorsichtig, etwas unglücklich, diese Institution mit der Untersuchung eines doch so heiklen Spurenmaterials zu beauftragen.
Das wundert also auch den Ermittler. Also wie kommt es dazu, dass hier nicht die Polizei selbst ermittelt hat, sondern ein privates Institut beauftragt worden ist? Kommt das öfter vor?
Na gut, ermitteln tun natürlich immer die Kriminalpolizisten, aber wo die Spuren ausgewertet wird, das ist eben nochmal eine andere Sache. In dem Fall war es wohl aus der Not rausgeboren, laut Einschätzung auch unseres Staatsanwalts. Also es gab einfach zu viele Fälle auf einmal, die da untersucht werden mussten, und deswegen hat man das eben an dieses Privatlabor gegeben. Es ist auf jeden Fall höchst ungewöhnlich unseres Wissens nach, und normalerweise kommen diese Spuren eben immer anders an die Institute in den zuständigen LKAs, also in den Landeskriminalämtern, und in dem Fall war es eben nicht so. Und also das war auf jeden Fall eine Sache, die die Ermittler, also das hat man jetzt auch aus dem O-Ton von Herrn Michel rausgehört, jetzt nicht unbedingt auf Zustimmung getroffen hat. Also in diesen LKA-Laboren kommen natürlich Spezialisten aus allen verschiedenen Bereichen zusammen. Die können dann nicht nur die DNA-Spuren untersuchen, sondern eben auch so Faserspuren untersuchen. Das ist einfach eine weitläufigere Untersuchungsmöglichkeit, als wenn man das jetzt in so einem Blutgruppenuntersuchungslabor gibt, wo da vor allem halt eben Vaterschaftstests durchgeführt werden. Ja, und ich hatte mir oft gedacht, bei meiner Recherche hätte man im Fall Aneta, wo ja in Nordrhein-Westfalen schon ermittelt wurde, wären da die Spuren sogar vielleicht in Düsseldorf gelandet, hätte man da vielleicht sogar schon gleich diese Bezüge zu Köln herstellen können. Aber das sind alles so Spekulationen unsererseits, ja.
Wir schauen jetzt mal auf die Untersuchungsergebnisse. Welche Verletzungen sind denn da festgestellt worden?
Also bei der Obduktion hat man festgestellt, dass Aneta erdrosselt wurde. Also Kehlkopf und Zungenbein waren gebrochen. Das sind eben diese ganz typischen Strangulationsmerkmale. Es gab auch Geschlechtsverkehr, aber das war unklar, ob das eben eine Vergewaltigung war oder eben was auf was einstimmig war.
Also einvernehmlicher Geschlechtsverkehr. Wenn wir das mal annehmen, kriminalistisch denken, könnte Aneta B. ihren Täter gekannt haben? Also vielleicht eine Verabredung gehabt?
Genau, also gerade wenn man eben nicht weiß, ob das einvernehmlicher Geschlechtsverkehr war, kann man natürlich davon ausgehen, dass sie sich vielleicht mit jemandem getroffen hat. Die Ermittler konzentrieren sich sowieso immer erstmal auf das Umfeld des Opfers. Also das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, weswegen das in Köln auch so ein großes Problem war, weil es eben keine Beziehung gab zum Opfer. In dem Fall hat man das eben auch gemacht. Also es gab nämlich auch Anzeichen dafür, dass sie eventuell noch eine Zeit lang gelebt hat. Also wir hatten es ja vorhin schon mal besprochen. Es gab diesen Vermisstenfall, und dann so knapp eine Woche später wurde dann ihre Leiche erst gefunden, ich glaube 8-9 Tage später. Das heißt, man hat eben diesen Zeitraum und kann davon ausgehen, dass das Opfer sich noch irgendwo aufgehalten hat dazwischen. Und da wird natürlich, wurden Bruder und Schwester werden natürlich befragt und dann wird erstmal rekonstruiert, wo sie überhaupt hingegangen sein könnte. Und ja, also das sind alles so Schritte, die gemacht werden und in dem Fall war das auch so.
Du hast schon gesagt, zwischen dem Verschwinden und dem Auffinden der Leiche liegt rund eine Woche. Lässt sich denn feststellen, also ganz genau feststellen, wie lange sie bereits tot gewesen ist?
Genau, also es gibt tatsächlich dann ein Insektengutachten von Marc Benecke, den kennen vielleicht einige auch aus anderen Kriminalfällen.
Berühmter Kriminalbiologe, ja.
Richtig, genau. Der kam auch in dem Fall zum Einsatz. Anita wurde ja im Wald gefunden und der kann natürlich anhand des Status dieser Insekten ganz genau sagen, wie lange die Leiche da liegt. Also gerade die Schmeißfliege legt gleich nach dem Tod irgendwie Eier auf dem Leichnam ab und da schlüpfen eben Maden und diese Madenentwicklung zeigt denen immer sehr gut, wann der Todeszeitpunkt war und kann auch so ein bisschen, weil das eben so ein Waldboden ist, sagen, wie lange sie da dann auch schon liegt.
Wirklich sehr spannend. Also das heißt, man kann es genau eingrenzen.
Genau, man kann das relativ gut eingrenzen. Und in dem Fall gibt es ja natürlich auch eine Obduktion und die kann natürlich auch so ein bisschen was zum Todeszeitpunkt sagen. Und diese zwei Gutachten zusammen ergeben eben, dass sie ungefähr seit 5 Tagen tot ist. Aber sie ist ja eben vor 8 Tagen verschwunden. Das heißt, sie ist noch 2 Tage irgendwo gewesen, bevor sie dann eben getötet wurde. Mhm.
Solange hat der Täter sein Opfer in der Gewalt gehabt. Hat das die Ermittler überrascht?
Insofern überrascht, weil es am Opfer eben wenig Abwehrverletzungen gab und also es gab schon Blutergüsse, aber sie wären davon ausgegangen, dass wenn jemand so lange festgenommen wird, festgehalten wird, der sich dann auch irgendwie wehrt, dass es da einfach noch mehr Spuren gibt und das hat genau die Ermittler schon überrascht.
Also es ist unklar, was da passiert ist. Wo hat der Täter Anita B. nach ihrem Verschwinden festgehalten, kannten Täter und Opfer sich. Ohne neue Hinweise kommen die Ermittler erstmal nicht weiter, aber plötzlich wählt sich das Handy der Toten wieder ins Netz ein. Kriminalhauptkommissar Michael Michel.
In diesem Fall war es so, dass das Handy wieder in Betrieb genommen worden ist, allerdings nicht mit der Karte von dem Provider der Anita, sondern mit einer fremden SIM-Karte. Und interessanterweise wurde dieses Handy fast in der Nachbarschaft der Anita wieder in Betrieb genommen. So dass wir natürlich, ich weiß es noch wie heute, es war ein Freitagmittag, gedacht haben, jetzt haben wir den Täter, das Handy ist wieder aktiv, das muss er sein. Wir sind natürlich dann sofort mit mehreren Teams zu diesem Kunden des Providers gefahren, der diese Karte wieder in Betrieb genommen hat mit dem Handy.
Und auf wen treffen die Ermittler dann?
Ja, also das ist total spannend, weil man natürlich sofort erstmal denkt, das muss er jetzt sein. Das hat er jetzt auch ganz gut erklärt, beziehungsweise nochmal ganz gut gesagt. Und der Mann, der das Handy hat, ist leider nicht der Täter, sondern das ist der Hausmeister der örtlichen Schule. Also die liegt wirklich nur ganz, die liegt sehr nah an dem Wohnort des Opfers entfernt, an so einem Weg. Und da hat er das Handy wohl einfach gefunden gehabt und war dann auch wahrscheinlich derjenige, der abgenommen hat, als die Geschwister sie angerufen haben und dann gleich aufgelegt hat und hatte dann einfach eine neue SIM-Karte, also seine eigene SIM-Karte dann in das Handy rein. Und das stellt sich dann eben im Nachhinein raus, dass er quasi das Handy nur gefunden und behalten hatte.
Das klingt jetzt natürlich erstmal enttäuschend, liebe Hörerinnen und Hörer, aber für die Sonderkommission um Michael Michel ist das ein kleiner Schritt, den sie da vorankommen.
Jetzt wussten wir zumindest schon mal, an welcher Stelle sich die Anita an diesem Abend aufgehalten hat. Wobei es natürlich immer noch nicht feststand, hat sie das Handy zufällig im weiteren Weggehen verloren oder ist möglicherweise an dieser Stelle, wo das Handy gefunden worden ist, der Angriff des Täters auf das Opfer gewesen.
Wie kommen die Ermittler bei dieser Frage weiter?
Genau, also es ist bei Ermittlungen meistens so, dass wenn man nicht mehr viele Anhaltspunkte hat, die Hilfe von der operativen Fallanalyse ins Spiel kommt. Das sind meistens vor allem bei Straftaten wie Tötungsdelikten eben und Vergewaltigung, genau, also mit besonderer Bedeutung. Und das Kernstück von diesen Fallanalysen ist eben diese Tatrekonstruktion und das machen jetzt die Ermittler auch.
Und was vermuten die da?
Die Experten vermuten, dass Anita Täter an dem Abend, als sie ihr Wohnhaus verlassen hat, über den Parkplatz vor dem Wohnhaus gegangen ist und diesen schmalen Weg eben vorbei gegangen ist, am Sportplatz vorbei, in der Schule vorbei, und da das Handy dann eben verliert, also wie auch immer, das ist eben nicht klar, und die Ermittler verlieren eben auch dort ihre Spur. Was sich dann später rausstellt, ist, dass der Weg auch zu ihrer Stammkneipe geführt hätte, wo sie auch regelmäßig sich aufgehalten hat. Aber ob sie dann im Endeffekt dahin wollte, das wissen wir nicht. Wir verlieren hier ihre Spur. Wir wissen aber natürlich dann auch, wo sie aufgefunden wird. Und der Ort, wo sie da verschwindet und wo sie dann gefunden wird, das ist auch wieder so ein Anhaltspunkt für die Fallanalytiker. Also sie gehen davon aus, dass sie nach dem Tod von Dillenburg aus irgendwie die A45 in Richtung Siegen dann transportiert wurde. Dort verlässt dann der Täter die Autobahn und fährt noch so ein paar hundert Meter weiter und biegt dann in so einen Waldweg ein, bis zu dieser Stelle eben, wo sie da gefunden wird. Das ist jetzt ganz entscheidend bei den nächsten Schritten, weil dieser Weg, der in den Wald führt, ist eben sehr schmal. Jeder, der mal im Wald unterwegs war, kennt diese unasphaltierten Wege.
Da kommt man nicht mit jedem Fahrzeug hin.
Richtig, genau. Also die sind sehr, sehr schmal. Auch in dem Fall geht da rechts dann so eine Böschung runter, wo sie dann auch gefunden wird. Und also man müsste mit einem PKW da unterwegs sein, wenn man nicht zu Fuß unterwegs ist.
Habt ihr euch das genauer angeschaut?
Genau. Also in dem Fall war Guido tatsächlich vor Ort. Aber wir haben natürlich die Bilder dort auch aufgenommen und deswegen, also man sieht das ganz klar. Dieser Weg ist unglaublich schmal, also da kommt man höchstens mit einem PKW rein, und zu dem Zeitpunkt oder beziehungsweise heute auch noch ist da sogar so eine Schranke. Da war dann später auch nicht ganz klar, ob die zu dem Zeitpunkt auf war oder nicht. Also man hatte dann auch spekuliert, ob das da irgendwie jemand ist, der sich da im Forst auch irgendwie auskennt. Auf jeden Fall ist es ein sehr schmaler Weg, und wir haben ja jetzt schon die ganze Zeit von einem LKW-Fahrer gesprochen, und in dem Fall war das eindeutig gar nicht auf dem Schirm von den Ermittlern.
Also diese Theorie, dass es sich um einen LKW-Fahrer in diesem Fall handeln könnte, die wird von den Ermittlern gar nicht weiterverfolgt, oder gibt es schon Überlegungen, dass sie denselben Täter suchen wie in den anderen Fällen, die wir schon besprochen haben?
Genau, also da gibt es absolut keine Hinweise für. Ich meine, wenn man jetzt als Ermittler so einen Fall auf dem Tisch liegen hat, dann geht man ja nicht sofort davon aus, das könnte jetzt irgendwie ein LKW-Fahrer sein, außer man hat eben ganz konkrete Hinweise, und in dem Fall sprach dafür überhaupt nichts. Man muss dazu noch sagen, Köln und Düsseldorf, wir haben versucht, mit Karten auch im Film zu arbeiten, weil man einfach sich das gar nicht so vorstellen kann. Aber Dillenburg ist tatsächlich 150 Kilometer entfernt von Köln und Düsseldorf, abgesehen davon, dass es natürlich wieder ein anderes Bundesland ist. Also die hatten zu dem Zeitpunkt, und das sagen uns auch die Ermittler, absolut überhaupt noch nichts von dem Fall gehört und auch keine Anhaltspunkte gehabt, dass damit da irgendein Bezug bestand, auch gerade weil Anita B. natürlich auch keine Prostituierte war.
Wie sieht es denn aus mit DNA-Spuren im Mordfall Anita?
Genau, also die Ermittler suchen natürlich diese DNA-Spuren als allererstes immer. Das Problem ist eben, dass diese Spuren an dieses Privatlabor gegeben werden, und man muss dazu sagen, dass wir haben das auch sogar in einem alten Beitrag noch gefunden, dass diese Ermittler in Dillenburg sehr, sehr lange überhaupt auf irgendwelche Ergebnisse warten. Also vergehen irgendwie Monate, bis da überhaupt irgendwie Rückmeldung kommt. Und dann eben kommt die Rückmeldung, dass es auch keine Spuren gibt. Also sie finden nichts, rennen so ein bisschen in die Sackgasse.
Gibt es denn irgendeine andere Idee, wie man weiterkommen könnte jetzt?
Die Beamten in Dillenburg stehen jetzt so ein bisschen vor der Frage, lösen sie den Fall auf oder versuchen sie es nochmal ein letztes Mal auf anderen Wegen, und entscheiden dann die kompletten Spuren, also die Kleidung vom Opfer, nochmal ins Landeskriminalamt in Wiesbaden zu bringen, also quasi zum eigenen Labor in Wiesbaden, und das nochmal dort fachmännisch untersuchen zu lassen. Und da findet man dann tatsächlich doch noch Spuren, und zwar am BH des Opfers ist es leider aber, und das kennen wir jetzt ja auch schon von dem ersten Fall, wieder eine Mischspur. Das heißt, die Spur ist wieder vermischt zwischen also Täter und Opfer.
Wir haben ja auch schon gelernt, es gab schon eine Mischspur, die dann doch verglichen werden konnte. Fall 1 und 2, da ist es möglich gewesen. Jetzt zum dritten Fall, kann man da nicht irgendwie doch eine Brücke schlagen?
Der Glücksfall im Fall 1 und 2 war ja, dass es eben im selben Landeskriminalamt, also im selben Labor untersucht wurde. Das heißt, diese kleinen Fragmente aus der Mischspur vom ersten Fall waren noch vorhanden, im internen System zumindest, wurden aber natürlich nicht in die bundesweite Datenbank eingespeist. In dem Fall ist es jetzt natürlich so, wir haben jetzt ein komplett anderes Labor. Wir haben wieder nur eine Mischspur und die wird ja, wie gesagt, nicht in die bundesweite Datenbank eingespeist. Das heißt, jetzt müssen die Ermittler, die können nicht einfach auf gut Glück jetzt alle Labore in ganz Deutschland anfragen.
Wäre auch wahrscheinlich zeitaufwendig.
Richtig, und es gibt einfach da eine zu große Wahrscheinlichkeit, dass es auch da wieder sich um Zufall handelt. Ich hatte ja vorhin mal angesprochen, es gibt so und so viele Merkmalsysteme, die übereinstimmen müssen, und in dem Fall wären es einfach zu wenige gewesen, um das wirklich zu identifizieren. Und wie eben auch angesprochen, es gab überhaupt keine Zusammenhänge zwischen den Fällen. Also man hätte es auch einfach nicht wahllos versucht, jetzt mit irgendwelchen Fällen zu vergleichen, die nichts miteinander zu tun haben.
Die verschiedenen Tatorte in unterschiedlichen Bundesländern erschweren diesen Fall. Ein Zusammenhang wird oft nicht erkannt. Es gibt keine brauchbaren DNA-Spuren und der Täter hat sein nächstes Opfer bereits gefunden. 8. Juli 2006 in der Nähe von Kassel an der A49 in einem Gebüsch am Autobahnparkplatz Scharfenstein wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Kripo Kassel ermittelt wegen Mordes. Untersucht wird die Leiche vom Rechtsmediziner Dr. Marcel Verhoff.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, hatte da Bereitschaftsdienst und dann kam der Anruf und dann sollte ich da an diesen Autobahnrastplatz fahren und der Leichnam lag dann eben an einer Stelle, die man gar nicht erstmal gesehen hat, nämlich kann sagen am Ende dieses Rastplatzes, also schon kurz bevor man wieder runterfährt, wenn man dann ein Stückchen hochgegangen ist, die Wiese da in einem Gebüsch. In dem Moment, wo ich da war, war das Opfer noch gar nicht identifiziert. Man konnte also nur sagen, es war eine junge Frau. Vom Alter her irgendwo zwischen 16 und 25 hatten wir da erst geschätzt. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass dann wirklich eine Vermisstenmeldung damit übereinkam, kurz bevor ich dann gefahren bin. Da wurde auch ein Bild durchgegeben, was man dann verglichen hat. Und dann kam man auf die Idee, dass es Diana war. Es waren Hämatome am Hals erkennbar. Und das ist eben besonders wichtig, wenn es in Richtung Strangulation geht, es waren petechiale Blutungen in den Lidhäuten und den Augenbindehäuten zu sehen, sodass also schon im ersten Angriff sozusagen der Verdacht sehr nahe lag, dass es sich hier um eine Strangulation handeln könnte, die todesursächlich war.
Anna S. wurde 18 Jahre alt. Ihre Leiche wird in die Gerichtsmedizin gebracht. Wir haben auch schon gerade gehört, was da herausgefunden worden ist in den ersten Zügen. Greta, was finden denn die Experten da noch heraus?
Genau, also der erste Verdacht bestätigt sich da. Es gab eine Strangulation, also sie wurde erwürgt. Sie hatte Hämatome am Körper, auch an den Armen. Und für die Ermittler hat das ganz klar darauf hingedeutet, dass es da eben auch so ein Kampfgeschehen gab, also dass sie sich da gewehrt hat. Das wird später auch noch wichtig werden, weil es da eben dann Spuren unter den Fingernägeln gibt, Abwehrspuren. Und ganz schlimm, dass sie eben nach dem Tod noch auch vergewaltigt wurde, also dass es da noch Geschlechtsverkehr gab.
Das hatten wir auch schon in einem anderen Fall.
Genau, das ist bekannt aus dem ersten Fall mit Nicole U. Aber zu dem Zeitpunkt überlegt man natürlich nicht, gab es das jetzt irgendwie schon mal, sondern muss jetzt erstmal ermittelt werden und muss jetzt erstmal geguckt werden, was das für ein Täter sein könnte, der sowas macht und der eben auch über den Tod hinaus solche, die Ermittler nennen das sexuelle Manipulation an der Leiche verübt. Aber genau, also im Grunde geht es darum, jetzt erstmal Hinweise zu finden, was das für ein Täter sein könnte.
Und trotzdem stehen Sie ja im Fall Anna S. noch ganz am Anfang, wenn wir jetzt mal an diesen Fundort gehen, an die Autobahn. Was findet die Kriminalpolizei in Kassel da an weiteren Spuren?
Also der Fundort ist eben dieser Rastplatz in Scharfenstein, der liegt so ungefähr 15 Kilometer von Kassel-Waldau entfernt, also dort, wo Anna eben am Abend davor bei ihrer Freundin war. Und die Ermittler finden raus, dass sich dann damals gegen 2 Uhr auf den Heimweg gemacht hat. Also es war schon sehr dunkel und da gibt es so einen Nachtschwärmerbus. An so einem kleinen Weg muss man da an der Bundesstraße entlang. Und sie ist da aber leider nie in den Bus eingestiegen. Das heißt, man konnte schon irgendwie davon ausgehen, dass da eventuell irgendwo der Tatort ist. Und Die Ermittler versuchen natürlich erstmal nach Hinweisen zu suchen an diesem Rastplatz eben. Und auf dem Parkplatz hat man dann erstmal überlegt, wie konnte der Täter da überhaupt unentdeckt bleiben. Ne? Also das muss man sich schon so vorstellen, dass da sehr viel, auch als wir da waren, sehr viele LKW standen. Also das ist schon ein gut besuchter Parkplatz. Das ist jetzt nicht so ein Rastplatz, sondern es ist wirklich nur so eine Parkbucht sozusagen. Genau, und dadurch, dass er eben so gut besucht war, hat man schon so eine Überlegung gehabt, dass der Täter eventuell mit einem LKW unterwegs gewesen sein könnte und das Fahrzeug eben als so eine Art Sichtschutz gedient hat. Das heißt,
das sind ja riesige Fahrzeuge, da kann man vielleicht auch auf der anderen Seite Dinge tun, die man eben nicht erkennen kann dann.
Genau, also Anna S. lag da an so einer Böschung und auch ihre Kleider waren da so ein bisschen verstreut hingeworfen worden. Und die Ermittler gingen eben davon aus, dass sie aus so einer höheren Ebene rausgeworfen wurden. Das heißt, wenn es jetzt nur ein PKW gewesen wäre, hätten die weiter unten am Hügel gelegen. Die Ermittler gehen dann auch nochmal zurück an die Stelle, wo sie eben langgelaufen ist damals, um zum Nachtbus zu gehen. Und da hat man dann auch andere Gegenstände noch von ihr gefunden. Das heißt, man ist davon ausgegangen, dass sie da irgendwo mitgenommen wurde und dann eben zu diesem Parkplatz gefahren wurde.
Jetzt haben wir hier auch wieder ein neues Ermittlerteam, das auch die Taten, die wir schon besprochen haben, zunächst nicht in Zusammenhang bringt. Wieso ist das so schwer, länderübergreifende Straftaten miteinander in Verbindung zu bringen? Also gäbe es hier vielleicht auch die Möglichkeit, etwas zu verbessern, jetzt über 20 Jahre später?
Also auch schon damals gibt es was, das heißt die Weiklass-Datenbank, das heißt Violent Crime Linkage Analysis System. Also Weiklass ist ein bisschen schneller gesprochen. Mhm. Die existiert zwar, aber das Problem bei diesen Datenbanken ist, also man muss sich das so vorstellen, es passiert eine Tat und die Ermittler geben in diese Datenbank ein, wie ist diese Tat verübt worden, wo ist die Tat verübt worden, was gab es für spezielle Muster. Also manche Täter haben ja auch ganz spezielle, also gerade Serientäter haben dann vielleicht immer wieder dasselbe Muster, denselben Opfertypen und so weiter. Das wird alles in diese Datenbank eingegeben, nachdem ermittelt wurde natürlich erst. Also man muss diese Sachen ja auch erstmal rausfinden. Und dann kann man Vergleiche ziehen. Und das Problem ist aber natürlich, dass Strangulation jetzt in dem Fall zum Beispiel nicht gerade ungewöhnlich ist. Also da gibt es bestimmt mehrere Taten, die alle mit einer Strangulation irgendwie in Verbindung gebracht werden könnten, die aber dann vom Fall her nicht zusammenkommen könnten. Gerade in dem Fall ist es eben ein großes Problem, dass sich gerade vom Opfertypen hier die Opfer eben stark voneinander unterscheiden. Also wir hatten jetzt rückblickend zwei Prostituierte, die eine 20, die andere Mitte 30. Dann hatten wir ein Opfer, was jetzt nichts mit Prostitution zu tun hatte und jetzt eben sogar noch mal eine viel jüngere 18-jährige Schülerin, die wiederum ein komplett anderes Muster hat. Und auch wenn man sich die Frauen anguckt, also die sehen wirklich sehr unterschiedlich auch aus.
Also da ist schon schwierig, kann man nachvollziehen, dass da keine Zusammenhänge zunächst festgestellt worden sind.
Ganz genau, ja. Und in dem Fall, gerade jetzt bei Anna S., stecken die Ermittlungen ja auch noch in den Kinderschuhen. Das heißt, man hatte jetzt erst ganz wenige Informationen überhaupt über die Tat und musste da jetzt erstmal weiter ermitteln.
Also setzt man nun auf die Analyse der Kleidung und der Abstriche, die sie am Körper von Anna S. sichergestellt haben. Da geht es um Haut, Haare, auch Hautpartikel unter den Fingernägeln. Die Spuren werden ins Hessische Landeskriminalamt geschickt. Und hier kommt es nun zu einem Wendepunkt, eine DNA-Verknüpfung von 3 der 4 Fälle.
Zu unserer Überraschung hatten wir parallel dazu einen weiteren ungeklärten Mordfall einer jungen Schülerin in Nordhessen, den wir zeitgleich hier im LKA bei uns in der gleichen Fachgruppe, im gleichen Abteil, im gleichen Bereich untersucht haben, wo wir ein ähnliches Muster gefunden haben, wo aber die Fingernagelproben, die Abstrichproben, alles vorhanden war.
Und das war letztendlich der wahre Gamechanger.
Die DNA mit den Fällen Köln und Düsseldorf war mit der DNA-Spur von Kassel kompatibel. Das heißt, jetzt hatten die Ermittler erstmals völlig aus dem Zusammenhang und ohne Anhaltspunkte Gewissheit, dass eine männliche Person an allen drei Fällen beteiligt war.
3 Jahre lang suchen Ermittler aus Nordrhein-Westfalen und Hessen unabhängig voneinander nach einem Mann, der 3 Frauen brutal ermordet und eine schwer verletzt, ohne zu wissen, dass sie demselben Täter auf der Spur sind. Erst die DNA-Analyse im letzten Fall, dem Mord an der Schülerin Anna S. aus Kassel, die bringt die Wende. Greta, was bedeutet das denn jetzt für die Tätersuche?
Ich finde, Wende ist auf jeden Fall schon richtig. Man muss dazu aber sagen, wir haben natürlich jetzt erst 3 von 4 Fällen miteinander in Verbindung gebracht. Und wie wir ja jetzt schon wissen, ist DNA-Treffer nicht gleich DNA-Treffer. Wir wissen, wir haben jetzt denselben Täter in 3 Fällen. Aber auch jetzt haben die Ermittler das Problem, dass es in der DNA-Datenbank keinen namentlichen Treffer gibt. Das heißt, wir haben immer noch einen unbekannten Täter, wissen aber natürlich jetzt schon mal viel mehr darüber, wo er sich aufhält. Also Kassel ist ja noch weiter weg als Dillenburg von Köln. Das heißt, man kann da schon von ausgehen, dass er jetzt eben diese Route abgefahren ist beziehungsweise sich an diesen beiden Orten aufgehalten hat.
Was jetzt wieder mehr für einen LKW-Fahrer sprechen würde.
Richtig, genau. Also das war ja eben schon eine Vermutung, die Ermittler bei Anna S. hatten, dass es eben ein LKW-Fahrer sein könnte. Hatten wir ja gerade besprochen mit den Kleidungen, die da verteilt wurden, auch auf dem Parkplatz und dem Sichtschutz. Und jetzt weiß man es eben konkret dadurch, dass die Fälle in Köln ja ganz eindeutig einem LKW-Fahrer zugesprochen werden konnten und bringt die Ermittler natürlich einen großen Schritt weiter.
Gibt es jetzt noch mehr Zusammenhänge, also weitere Beweise, mit denen sich die Taten auch zusammenbringen lassen?
Als die Spurenuntersuchung gemacht wurde bei Anna S., wurde auch ein Rucksack von ihr gefunden. Allerdings fehlten da so ein paar Gegenstände, unter anderem die Geldbörse und der iPod vom Opfer. Und die werden jetzt 250 Kilometer von diesem Fundort in Kassel gefunden, und zwar an der Rheinbrücke in Krefeld. Die liegt wieder ganz in der Nähe beziehungsweise direkt angrenzend an der A57. Also die ist uns ja schon aus den ersten beiden Fällen bekannt. Mhm. Das heißt, die mediale Aufmerksamkeit war unglaublich groß bei diesem letzten Fall. Und es gab auch eine große Berichterstattung über den Tod von Anna S. Und man geht davon aus, beziehungsweise gehen die Ermittler davon aus, dass das auch den Täter natürlich dazu gebracht hat, ein bisschen nervös zu werden und der dann wahrscheinlich diese Gegenstände, die er noch bei sich hatte, versucht hat, im Rhein zu entsorgen. Für ihn ein bisschen unglücklich, vielleicht ist es auch ein bisschen schlampig gewesen, aber er hat dann versucht, eben in so einer kleinen Plastiktüte diese Sachen aus dem LKW rauszuwerfen, als er über diese Brücke gefahren ist, und die sind dann aber gegen so einen Brückenträger geflogen und dann auf dem Gehweg liegen geblieben und wurden dann von einem Passanten gefunden.
Also gleichzeitig, die mediale Berichterstattung hat auch vielleicht dazu geführt, hier diese Gegenstände werden gesucht, dass sie dann überhaupt gefunden worden sind.
Genau, also man geht davon aus, dass er einfach nervös geworden ist und versucht hat, eben diese Sachen loszuwerden, ja.
Nun gibt es auf deutschen Autobahnen 2005 eine neue Technik, die den Ermittlern jetzt entscheidend helfen könnte. Die Mautpflicht auf deutschen Schnellstraßen, also auf rund 12.000 Kilometern. Für die Sonderkommission aus Kassel ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten.
Wenn wir von einem LKW-Fahrer ausgehen, der unser Täter sein könnte, kann man ja unschwer auf die Idee kommen, dass man die Mautbrücken, die ja an Bundesautobahnen überall stehen, die Daten ausliest und guckt, welche LKW ist zu welchem Zeitpunkt, der vielleicht mit einer Tat im Zusammenhang steht, an dieser Mautbrücke vorbeigefahren.
Also die Ermittler vermuten ja, der Täter war an diesen Tatorten, pendelt regelmäßig zwischen Kassel und Köln. Und jetzt diese Mautdaten, dürfen die zur Aufklärung von Straftaten genutzt werden?
Kurz gesagt, nein. Also der Datenschutz in Deutschland ist tatsächlich sehr, sehr streng. Und man muss dazu sagen, also wir sind jetzt im Jahr 2006 mit dem Fall Anna. Die Maut gibt es noch nicht mal ein Jahr. Und als sie eingeführt wurde, hat eben diese Betreiberfirma Toll Collect ganz klare Auflagen dafür bekommen, wie die Daten von den LKWs genutzt werden, die da ausgewertet werden, genutzt werden. Und ein Aspekt davon war eben die absolute ja, einmalige Nutzung eben zu diesem Bezahlsystem, das es dann da gab. Das hat sich auch nicht geändert. Also das es ist wirklich, es war sehr frustrierend für die Ermittler damals auch, weil die natürlich damit einen großen Schritt weitergekommen wären. Die wussten ja, wie gesagt, eben schon, dass er da auf dieser Brücke unterwegs war, dass er da in Köln unterwegs war, dass er an dem Tatort da bei Anna S. unterwegs war. Das heißt, man hätte den Kreis der Verdächtigen auf ungefähr 50 Lkw-Fahrer reduzieren können. Und damit hätte man zum Beispiel dann direkten DNA-Abgleich machen können und dann hätte man ihn natürlich sofort gefunden.
Also den Ermittlern sind die Hände gebunden, weil es keine gesetzliche Grundlage gibt, diese Daten für strafrechtliche Ermittlungen zu verwenden. Der Lkw-Fahrer bleibt ein Phantom.
Das ist für einen Ermittler wirklich völlig unverständlich. Wir reden ja hier nicht von einem Kaugummiautomatenaufbruch, sondern von einem Mehrfachmörder, den wir ermitteln wollen. Und wenn der Datenschutz dort noch drüber gestellt wird, finde ich das für mein Rechtsverständnis schon einigermaßen bedenklich.
Nur 2 Wochen nach der Spurenauswertung im Fall Anna S. entdecken die Kriminalbiologen des LKA Hessen neue Hinweise. Erst gab es eine Verknüpfung zwischen 3 Fällen und nun kommt Bewegung in den 4. noch ungeklärten Fall Aneta aus Dillenburg. DNA-Experte Harald Schneider ist auch bei diesen Untersuchungen beteiligt.
Wir hatten einen Slip. Der Slip lag direkt neben dem Opfer im Rahmen der Auffindesituation. Und das sprach schon dafür, dass der Täter Kontakt zu dem Slip hatte. Was wir dann machen ist, eine umfangreiche Spurensicherung an dem Slip machen, Innenseite, Außenseite, vorne und hinten. Also mittels sogenannter Spurensicherungsfolien. Diese Spurensicherungsfolien sind überdimensionale Tesastreifen, wo bestimmte Bereiche abgeklebt werden. Und dann haben sie auf der klebenden Fläche diese mikroskopisch kleinen Haarspuren, Hautspuren, können aber auch Speichelspuren sein, die kann man dann untersuchen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann jede Menge Hautpartikel präpariert von dem Slip und da dann halt eine Spur wirklich eindeutig einer Person zuordnen, einer männlichen Person zuordnen. Und das passte dann wieder zu unserer Mischspur am BH. So, jetzt wussten wir eigentlich, dass wir eine tatrelevante Spur hatten. Also wir haben hier 2 Fälle in Nordrhein-Westfalen, wir haben einen Fall in Kassel und wir haben einen Fall in Dillenburg. Und die sind alle dem gleichen Spurenverursacher zuzuordnen. Also wir gehen davon aus, dass es hier um den gleichen Täter handelt.
Ein Serientäter wird vermutet und deshalb wird eine neue Sonderkommission gebildet. Die bündelt die bisherigen Ermittlungsergebnisse aus allen beteiligten Dienststellen aus Köln, aus Düsseldorf, Siegen, Dillenburg und Kassel. Wonach suchen die Ermittler denn jetzt?
Also die Beamten suchen natürlich jetzt nach einem Muster beziehungsweise nach Details, die eben noch nicht bekannt sind. Also man vergleicht die Fälle, wo gibt es da Ähnlichkeiten, wo gibt es da Unterschiede und die so ein bisschen dazu führen könnten, um herauszufinden, wo dieser Täter ansässig ist. Also wir haben natürlich jetzt einen Lkw-Fahrer, der an allen möglichen Orten unterwegs ist, aber wo kommt er her? Ne? Also wo fährt er sozusagen los? Wir haben ja jetzt schon erzählt, wir hatten jetzt 3 Fälle, wo ganz eindeutig ein Lkw als Tatfahrzeug irgendwie in Frage kommt, außer in dem einen Fall eben in Dillenburg.
Das war dieser Waldweg, der schwer befahrbar ist.
Ganz genau. Und das bringt die Ermittler eben auf den Gedanken, dass wenn man da mit einem Pkw anstatt mit einem Lkw unterwegs ist, dass man da eventuell auch irgendwo in der Nähe ansässig ist.
Wird das Phantombild, was wir schon mal angesprochen haben, dann wieder aus der Schublade geholt?
Richtig, also Michael Michel aus Dillenburg erfährt dann eben von den anderen Fällen, erfährt auch von diesem Glücksfall, nämlich dass Asta J. im 2. Fall überlebt und dass sie eben diese detaillierte Beschreibung machen kann. Und es kommt dann tatsächlich zu so einer Art Treffen zwischen allen Ermittlern, die an diesen Fällen beteiligt sind. Und da wird dann auch besprochen, dass es dann eine große öffentliche Verhandlungsarbeit geben wird. Also dass eben dieses Phantombild nochmal in einer großen Pressekonferenz veröffentlicht werden soll. Also bei Michael Michel ist es aber so, das ist jetzt irgendwie Ende der Woche, als sie sich treffen. Und ihm jucken da so ein bisschen die Füße, sage ich mal. Und er sagt, am Wochenende lesen ja eh die meisten Leute Zeitung. Und er lässt dann eben dieses Phantombild schon mal vorab in den Regionalzeitungen bei sich veröffentlichen und das ist dann auch der entscheidende Durchbruch tatsächlich.
Das ist ja in der Region auch noch gar nicht bekannt gewesen, dieses Phantombild, weil es ja eher im Raum Köln vorab gezeigt worden ist. Der Leiter der Sonderkommission erzählt, wie er und seine Kollegen dann mit den Hinweisen umgehen, die dann kommen.
An dem Tag sind 2 Kollegen von der damaligen Schutzpolizei aus Herborn losgezogen und der eine Kollege sagte noch so süffisant zu mir, Michael, wir zwei Schutzleute fahren jetzt raus und fangen deinen Täter. Die sind zu dem mutmaßlichen Täter gefahren, haben sich das Namenbild angeschaut, haben mich dann angerufen und haben gesagt, hier, das sieht wirklich so aus bei dem wie auf dem Fahndungsfoto. Wieder jegliche menschliche Erwartung. Ist er nicht in Panik verfallen, fing nicht an zu schwitzen, ist nicht weggelaufen, hat nicht die Tür zugeschlagen. Der hat sich im Prinzip völlig unverdächtig und unauffällig verhalten, wie alle anderen überprüften Personen auch.
Dieser Mann ist nun dringend tatverdächtig. Er ist der mutmaßliche Täter, nach dem seit Jahren gesucht wird. Oder wer ist dieser Mann?
Genau, also das Phantom aus Köln, sage ich mal, hat jetzt ein Gesicht, das von Marco M. Der wohnt tatsächlich nur 8 Autominuten von dieser Polizeidienststelle in Dillenburg entfernt, die da die ganze Zeit am Ermitteln ist. Das ist ein Lkw-Fahrer aus Haiger und ja, geboren 1977. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist er, glaube ich, gerade Anfang 30. Das Verrückte an der Geschichte ist, dass die Ermittler dann tatsächlich, also er hat es jetzt eben schon mal so ein bisschen erzählt, die tauchen da bei ihm an der Tür auf und er sieht einfach genau so aus wie der Mann auf diesem Phantombild und ist aber auch total ruhig. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie wegläuft oder so, sondern er gibt dann ganz bereitwillig da seine DNA-Probe ab und lässt sich da den Abstrich nehmen und ja, und die Ermittler müssen dann erstmal wieder wegfahren und das dann auswerten, weil es gibt einfach, also man kann jetzt nicht einfach zu jemandem hinfahren, verdachtsmäßig und den mitnehmen, wenn es da
ist. Nur weil er so aussieht wie auf dem Phantombild.
Richtig, also da gab es einfach schon auch genug andere Personen, zu denen sie dann hingefahren sind, die natürlich dem ähnlich sahen und die, wenn sie jetzt alle mitgenommen hätten, hat uns Herr Michel nochmal erzählt, dann wären die Gefängnisse bald voll gewesen. Also man muss man schon nicht nur einen Verdacht haben, sondern da muss man schon sicher sein, dass es die Person ist.
Was kommt bei der DNA-Probe heraus?
Das geht relativ fix. Also die haben, glaube ich, innerhalb von weniger als 24 Stunden dann die Bestätigung, dass es tatsächlich die Person ist, die sie suchen seit 3 Jahren. Dann fahren sie auch wieder zurück. Er ist tatsächlich dann nicht zu Hause anzutreffen, aber dann bei seiner aktuellen Freundin. Also es ist jetzt nicht so, dass er das Land verlassen hat oder so. Also er ja, scheint da irgendwie nicht so, ich weiß jetzt nicht, ob er nicht damit rechnet, dass er dann gefunden wird oder so, aber er lässt sich dann auch einfach anstandslos festnehmen.
Und da wird er natürlich auch von der Polizei befragt zu den Vorwürfen, die ihm gemacht werden. Wir können jetzt hier in ARD Crime Time Details aus der Polizei Vernehmung anhören. Marco M. spricht bei der Kripo Dillenburg über seine Taten und wir haben seine Aussagen nachgesprochen.
Die erste Tat habe ich begangen vom 14. auf 15. November 2003. Aber warum ich das getan habe, weiß ich bis heute nicht. Ich bin anfangs in den deutschen Fernverkehr gefahren und war auch öfter mal im Kölner Raum. Die Frau, die war da zu dem Zeitpunkt immer noch bewusstlos. Ich habe sie dann zu meinem Auto getragen, habe sie dann in den Kofferraum gelegt und bin dann halt mit ihr losgefahren. Ja, ich hatte halt dann vor, mit dieser Frau zu schlafen.
Das ist schon ziemlich ungewöhnlich, dass wir hier Einzelheiten aus einem Polizeiverhör hören können in ARD Crime Time. Ist sowas nicht eigentlich unter Verschluss und kann auch bei einem Straftäter aus Persönlichkeitsrechten gar nicht veröffentlicht werden?
Ja, natürlich. Also wie du schon gesagt hast, auch in Deutschland gibt es den Schutz der Persönlichkeitsrechte auch für Straftäter. Die sollen sich ja nach der nach Absitzen ihrer Strafe, sollen sie auch die Chance bekommen, sich zu resozialisieren. Deshalb haben wir ja auch in dem Fall zum Beispiel dieses Phantombild verpixelt, weil es dem Täter schon sehr ähnlich war. Dazu kommt natürlich, dass wir solche Verhöraufnahmen und andere Akten nicht einfach so ausgehändigt bekommen. Wir arbeiten stattdessen mit bereits veröffentlichtem Material, zum Beispiel von Gerichtsreportern und mit dem geschwärzten Urteil, das wir sehen dürfen und machen viel über Recherchegespräche. Also in dem Fall ist es also nicht die, kann nicht die Rede von Originalzitaten sein, sondern das sind Gedächtnisprotokolle. Glücklicherweise hatten wir den Ermittler Michael Michel, also diesen Soko-Leiter aus Dillenburg, der da ganz nah dran war, weil er eben dieses erste Verhör geführt hat mit dem Täter und sich dann noch unglaublich gut dran erinnern konnte an die Tat.
Kann ich mir gut auch vorstellen, dass sich das einbrennt, wenn das so eine lange Suche gewesen ist.
Ganz genau. Also in dem Fall war es wirklich so, dass die, also abgesehen davon, dass diese Aufnahmen dann auch nochmal vor Gericht abgespielt wurden, weil es dem Staatsanwalt eben auch wichtig war, diese Emotionslosigkeit vom Täter nochmal irgendwie deutlich zu zeigen. weil er dann im Gericht selber wenig gesagt hat. Dazu kommen wir aber gleich noch. Aber in dem Fall genau, also mussten wir wirklich mit dem arbeiten, was den Ermittlern natürlich dann noch so im Gedächtnis geblieben ist. Und das waren dann schon wirklich auch Zitate. Also unter anderem erzählt der Täter dann später auch, also als er gefragt wird, wie er sich seine Opfer ausgesucht hat, dann so ein bisschen so dieses zur falschen Zeit am falschen Ort. Und das, das sind schon so Aussagen, das kann man sich ja selber vorstellen, das bleibt bei uns hängen, wenn wir uns das in den Gesprächen anhören. Und das ist auch was, was den Ermittlern dann natürlich hängen bleibt.
Du hast schon gesagt, emotionslos ist er gewesen. Auch Michael Michel hat den Täter so erlebt.
Er hat gesagt, am stärksten im Gedächtnis geblieben ist ihm eben diese Emotionslosigkeit von dem Täter. Also man muss sich ja vorstellen, der hat da 4 Frauen schwer missbraucht und beziehungsweise 3 von ihnen dann auch getötet und saß dann da und so wie wir das von ihm erzählt bekommen haben, sind das so Gespräche, als hätte er jetzt erzählt, wie er zum Supermarkt gegangen wäre. Also es sind wirklich einfach so, es ist so eine Gleichgültigkeit in seinem Tonfall, auch wie er von den Opfern redet. Also es ist, sind eher so Objekte für ihn. Also es ist, er hat da keine emotionale Beziehung zu denen oder so, sondern das ist einfach so passiert und es war dann auch irgendwie so, ja, warum es passiert ist, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Also
aber man kann schon von einem Geständnis auch reden.
Im Laufe dieses Gesprächs gesteht er sofort diese 4 Taten, die ihm da auch zur Last gelegt wurden. Also den Angriff auf Asta J., die er überlebt hat, den Mord an Nicole, den ersten Fall von dieser Frau am Straßenstrich und den Mord an Anita B. und der Schülerin Anna S. aus Kassel.
Bis zum Prozess bleibt nun Marco M. in Untersuchungshaft. Oberstaatsanwalt Frank Späth übernimmt diesen Fall als leitender Staatsanwalt. Er ist für die gesamten Verfahren länderübergreifend zuständig, arbeitet mit dem Ermittler Michael Michel eng zusammen, um die Anklage gegen Marco M. vorzubereiten.
Bei einem geständigen Straftäter denkt man, jetzt ist die Arbeit erledigt. Schluss, wir haben den Täter, er ist es. Jetzt fängt die Arbeit aber eigentlich erst an. Denn wir haben ein Geständnis, das kann jederzeit widerrufen werden. Wir haben ein Geständnis, was auf Plausibilität zu überprüfen ist.
Deswegen ist es, sage ich mal, aus der Vernehmungstaktik her in so einem Fall besser, wenn man den Täter nicht mit Tatsachen konfrontiert, die man selbst weiß, sondern die Tatsachen sich vom Täter liefern lässt, die man in der Kriminalistik absolutes Täterwissen nennt. Das heißt, ich muss ihn Sachen fragen, die ich zwar weiß, die aber nur er wissen kann. In diesem Fall war es so, dass er nach der Entnahme der DNA-Probe von den Kollegen, Fesselwerkzeug, Messer, Handschuhe, danach entsorgt hat und hat uns dann auch in der Vernehmung gesagt, wo er es deponiert hat. Das hätte ja kein Mensch finden können, außer ihm, der es dort deponiert hat.
Also die Beweislage verdichtet sich zunehmend. Die Staatsanwaltschaft schaut sich dann aber auch dieses Persönlichkeitsbild des Täters genauer an. Was wird über den Täter bekannt? Wer ist der?
Das ist so ein bisschen der erschreckendste Teil dieser ganzen Geschichte, weil er ist eigentlich ein völlig unauffälliger Familienvater. Also er hat einen Sohn mit seiner Ex-Frau. In der Heimat gilt er wirklich als freundlich und hilfsbereit. Also wir hatten auch Ausschnitte von Archivaufnahmen von einer Frau, die in einer Kneipe gearbeitet hat, wo er regelmäßig war. Und da hat er dann die jungen Frauen, die irgendwie noch woanders hin wollten, nachts noch irgendwo hingefahren, damit die nicht alleine irgendwo unterwegs sein müssen. Also ein absolut konträres Bild zu dem, was wir dann quasi von der Seite der Ermittler beziehungsweise unseren Fällen natürlich kennen. Und genau, also auch seine Partner, seine Partnerin damals, also die aktuelle Freundin, beschreibt ihn dann sogar noch so ein bisschen als so ein Frauenversteher. Also völlig unauffällig und genau, und das sagt auch das psychologische Gutachten, dass er eben da keine Persönlichkeitsstörung, irgendwelche psychiatrischen Erkrankungen hat oder so. Es ist einfach ein absoluter Mangel an Empathie und eben diese Emotionslosigkeit bei den Taten.
Das wird auch noch vertiefter analysiert in den Filmen in ARD Crime Time. Mordspur eines Fernfahrers. Die Filme verlinken wir in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. 16. April 2007. Am Landgericht Limburg beginnt der Prozess gegen Marco M. Er hat für alle 4 Taten ein Geständnis abgelegt. Von Seiten der Staatsanwaltschaft ist klar, der Angeklagte muss die Höchststrafe bekommen. Frank Späth erinnert sich an den Prozessbeginn.
Die Anklage lautete dreifachen Mord, Heimtücke und zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, dann ein versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung zum Nachteil der Überlebenden und es wird beantragt, die Sicherungsverwahrung anzuordnen. Die überlebende Zeugin hat sehr detailgerecht ausgesagt, war gefasst und dadurch, dass sie so gefasst war und das auch so erzählt hat, hat sie auch den gesamten Gerichtssaal mitgenommen. Alle waren sehr beeindruckt von ihrer Aussage und auch von ihrem Mut. Sie hat dem Täter dann auch ins Gesicht geguckt und das war auch schon ein ganz bewegender Moment in dieser Prozesssituation.
Wahrscheinlich eine unglaubliche Situation, die man kaum nachfühlen kann. Wie bewertest du das, dass die Überlebende sich da vor Gericht dieser Situation gestellt hat?
Also mich hat die Geschichte von Asta J. schon auch sehr genommen bzw. bewegt bei meiner Recherche. Das fängt ja schon damit an, dass sie zum Zeitpunkt ihres Angriffs, muss man sich vorstellen, erst 25 Jahre alt ist und sowas erlebt zu haben und dann auch diesen Mut aufzubringen, sich dahin zu setzen. Ich meine, im Endeffekt hat ihr Phantombild ja auch dazu geführt, dass er gefunden wird, ja. Und generell ist sie einfach so ein bisschen so auch so die Heldin dieser Geschichte, weil ohne ihr Überleben hätte das natürlich niemals passieren können. Und nach 3 Jahren muss man sagen, das ist ja auch schon dann wieder alles ein bisschen länger her für sie, dann noch diesen Mut aufzubringen, sich dahin zu setzen, dem Täter nochmal in die Augen zu gucken. Also das sind schon so Sachen, die bleiben einem im Gedächtnis. Und man hört es ja jetzt auch vom Staatsanwalt, also auch bei ihm ist das hängen geblieben. Nochmal eine kurze Anekdote dazu. Eine andere Frau, die auch sehr viel, ich sag mal, Bewunderung bei dem Staatsanwalt auch hinterlassen hat, war eben die Frau, die sie damals auch an der Autobahn gefunden hat. Also die ist ja wirklich mitten auf der Autobahn, hat die angehalten und ist nochmal zurückgefahren. Also verbotswidrigerweise, sagt der Staatsanwalt, hat da gewendet und hat das Opfer damals mitgenommen. Und das ist ja auch nicht so eine Selbstverständlichkeit, dass wenn man da was am Straßenrand liegen sieht, dass man mitten auf der Autobahn hält und da wirklich dann auch Hilfe leistet. Also diese zwei Frauen sind jedem im Gerichtssaal da wohl auch sehr in Erinnerung geblieben.
Marco M. auf der Anklagebank, wie verhält er sich da im Gerichtssaal?
Also im Prozess lässt er eigentlich nur verlesen, ja, er hat die drei Frauen umgebracht und es bei Asta J. versucht. Also wirklich so ein bisschen lapidar, sage ich mal, einfach so, ja, das ist halt passiert. Und genauso war er auch wohl in seinen Reaktionen. Also Frank Späth, der Staatsanwalt, sagt, er ist da sehr stoisch gewesen, gelassen und hat tatsächlich nur einmal so eine Reaktion gezeigt, als es um einen Strafbefehl wegen einem Verkehrsverstoß kam. Und da ging es irgendwie so ein bisschen um seine Trucker-Ära, also dieses LKW-Leben. Das war wohl auch bei seinen Aussagen da bei dem Verhör ein großes Thema. Also da konnte er immer sehr detailreich zu erzählen, welchen LKW er zu welcher Zeit gefahren ist und was das für ein, wie viel PS er sozusagen hat. Und aber wenn es dann um die Straftaten selbst ging, da war er sehr wortkarg und auch emotionslos.
Jetzt fällt das Urteil nach nur 7 Verhandlungstagen. Zu welcher Entscheidung kommen die Richter?
Er wird dann zur lebenslangen Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Das heißt, er kann dann frühestens 2028 unserer Erkenntnis nach einen Antrag auf Entlassung stellen und dann wird dann nochmal geprüft, ob er tatsächlich bereit ist, wieder freizukommen. Das ist aber nicht immer der Fall. Also oft bleibt man dann wirklich noch viele Jahre dann auch in Haft.
Ja, es muss tatsächlich festgestellt werden, dass zukünftig keine Straftaten zu erwarten sind. Nur dann kann er unter Bewährungsauflagen entlassen werden. Und da geht dann der Schutz der Allgemeinheit vor den Resozialisierungsbemühungen. Wir haben hier die Mordspur eines Fernfahrers beleuchtet, gemeinsam mit Greta Rose. Und wir haben ja auch diese Schwierigkeiten der Ermittlungen erklärt. Verschiedene Tatorte in verschiedenen Bundesländern, mangelnder Datenaustausch. Das alles hat die Ermittlungen erschwert. Rund 20 Jahre später jetzt mal nochmal gedacht, stehen die Behörden bei solchen Fällen heute besser da oder gibt es diese Probleme immer noch?
Ich glaube, wir werden den Ermittlern nicht gerecht, wenn wir sagen, dass sie mit besseren Methoden dem Täter jetzt schneller auf die Spur gekommen wären. Ich glaube, da gibt es schon einige Stolpersteine, jetzt zum Beispiel gerade diese DNA-Spur, die da unglücklicherweise in diesem Privatinstitut untersucht wurde. Aber grundsätzlich muss man, glaube ich, einfach sagen, dass es unglaublich schwierig ist, unter solchen Umständen so einen Fall zu klären, der über mehrere Landesgrenzen hinaus ermittelt werden muss, wo ein Lkw-Fahrer eben der Täter ist und überhaupt keinen persönlichen Bezug zu den Opfern hat, kein Opferprofil hat, das sich ähnelt. Also ich glaube, diese Probleme werden die Ermittler auch in Zukunft haben, wenn es nochmal so einen Fall geben sollte.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es von der Hartnäckigkeit der Ermittler abhängt, die natürlich auch nicht nur aus der eigenen Motivation bedingt ist, sondern natürlich auch unter den Umständen, wie viele andere Fälle man auf dem Tisch hat, natürlich auch beeinflusst werden kann.
Ja, sicherlich. Und wir hatten es ja schon mal angesprochen. Marco M. sagt ja in seinem Verhör am Ende auch noch, dass die Frauen einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Ich glaube, dass es so ein völlig unberechenbarer Täter ist. Und dass es eben dazu zu einer Verhaftung kam, muss man wirklich sagen, ist auch dieser Hartnäckigkeit eben dieser Ermittler zuzurechnen. Also gerade auch, dass in Dillenburg da nochmal diese Kleidung ans Landeskriminalamt nach Wiesbaden geschickt wurde, um nochmal untersucht werden zu können. Und da dann dieser Treffer kam, das war ja wirklich auch, wie Michael das sagt, der Gamechanger. Und nur dadurch konnte das geklärt werden. Und manchmal muss man ja auch immer sagen, ist Kommissar Zufall so ein bisschen auch derjenige, der da helfen muss.
Sonst hätte es vielleicht noch mehr Opfer gegeben. Greta Rose war zu Gast in ARD Crimetime, hat uns die Recherchen vorgestellt. Dankeschön.
Ja, danke dir.
Ich bin Felix Gebhardt und wenn Sie sich den Gerichtsprozess in diesem Fall nochmal genauer anschauen wollen, den Auftritt der Überlebenden Asta J., die als Nebenklägerin aufgetreten ist, dann empfehlen wir Ihnen ARD Crimetime in der ARD Mediathek, Mordspur eines Fernfahrers, die Jagd nach Marco M. Drei Teile, in denen auch alle Tatorte nachgezeichnet werden. Link dazu in unseren Shownotes. Danke fürs Zuhören und zum Schluss haben wir auch noch einen Tipp zum Weiterhören für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Podcast Dark Agent begibt sich in die digitale Schattenwelt der Geheimdienste. Es geht um einen Cyberangriff und um Smartphones, die sich in Spionagewerkzeuge verwandeln. Und es geht nicht nur um Daten, es geht auch um staatliche Spionage, die Leben schützen oder beenden kann. Den Podcast Dark Agent im Netz der Geheimdienste gibt es werbefrei in der ARD Audiothek und verlinkt ist er auch in den Shownotes.
Das war ARD Crimetime. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.